NWZ-Kommentar.
Israelische Politik, das war schon immer eine gärige Veranstaltung. Groteske Übertreibungen, persönliche Angriffe und farbige Rhetorik waren und sind Grundzutaten. Was aber derzeit vorgeht, sucht seinesgleichen. Der abgewählte Verteidigungsminister Benny Gantz diagnostiziert einen Bürgerkrieg und fordert zu massenhaften Demonstrationen gegen die neue Regierung auf, die das Land zum Erzittern bringen sollen. Der abgewählte Ministerpräsident Yair Lapid spricht von einem Krieg um unsere Heimat. Die Wahlverlierer verhalten sich sehr ähnlich wie Trump in den USA und Bolsonaro in Brasilien. Sie können ihre Niederlage nicht verwinden, schüren Aufruhr gegen die gewählte Regierung. Das ging nun sogar dem israelischen Staatspräsidenten zu weit. Yitzhak Herzog forderte die Beteiligten nachdrücklich auf, ihren Ton zu mäßigen. Ist die israelische Demokratie also am Ende? Wollen Netanjahu und seine Koalitionspartner eine Art verbrämte Diktatur errichten? Medien in Europa und den USA sekundieren willig solchen Erzählungen. Nichts könnte jedoch der Realität ferner liegen. Der Teufel ist auch hier, wie so oft, nur halb so schwarz, wie er gemalt wird. Er relativiert sich, betrachtet man die Eigenheiten des politischen Systems in Israel, zieht Gesamtbild statt Ausschnitte zur Rate und mediales Versagen in Betracht. Es sind zwei Hauptkonflikte, die mit der neuen Regierung zum Ausbruch kommen, in der israelischen Gesellschaft aber schon seit Jahrzehnten schwelen. Einwanderung sowie die Balance zwischen Politik und Justiz, die klassische Frage nach der Gewaltenteilung im politischen System. Bei der Einwanderung geht es in letzter Konsequenz um die uralte Frage, wer ist Jude, und damit um das Recht auf Einwanderung nach Israel, das nach Landesrecht allen Juden zusteht. Die neue Regierung will diese Frage konsequent auf dem Boden des religiösen jüdischen Rechtes, der Halacha, regeln. Jude ist danach, wer eine jüdische Mutter hat oder nach orthodoxen Regeln konvertiert. Das schürt den innerjüdischen Konflikt mit Säkularen und Nicht-Orthodoxen, insbesondere in den USA. Bei der Frage nach der Zugehörigkeit handelt es sich aber um eine Angelegenheit, deren Lösung man dem jüdischen Volk selbst überlassen muss. Das gilt insbesondere für Deutschland und die Nachkommen von Leuten, die zwischen 1933 und 1945 regelrecht besessen waren, festzulegen, wer denn nun eigentlich Jude ist, um diese Menschen dann umzubringen. Weitaus komplizierter ist die Frage nach der Neujustierung des Verhältnisses zwischen Politik und Justiz in Israel. Und das hängt mit der politischen Evolution des Staates zusammen. Israel besitzt keine Verfassungsurkunde, ähnlich dem deutschen Grundgesetz oder der US-Konstitution. Dafür gibt es drei wesentliche Gründe. Die ständige existenzielle Bedrohung des Landes durch die Araber, die vielfältigen und unübersichtlichen Bruchlinien innerhalb des jüdischen Volkes, insbesondere bei der Frage nach dem Verhältnis zwischen Religion und Staat, und schließlich die politische Idee von der Souveränität des Parlaments. Insbesondere Letzteres führte dazu, dass dieses Parlament, die Knesset, quasi zu einer in Permanenz tagenden verfassungsgebenden Versammlung wurde. Im Laufe der Jahrzehnte verabschiedete die Knesset so eine Anzahl von sogenannten Basic Laws, die eine Zwitterstellung zwischen Verfassungsrang und normaler Gesetzgebung einnehmen. Diese Grundgesetze genießen keinen besonderen Schutz und können, bis auf wenige besonders geschützte Ausnahmen, vom Parlament jederzeit geändert werden. Die Existenz der geschützten Gesetze führte aber seit den 70er Jahren zur Erosion der als Idee durchaus stimmigen Parlamentssouveränität. Der Oberste Gerichtshof nutzte sie zunehmend, um vom Parlament beschlossene Gesetze für nichtig zu erklären. Seit den 90er Jahren nahm dieser Prozess massiv an Fahrt auf. Es ist kein Zufall, dass Aaron Barak, in jener Zeit Präsident des Obersten Gerichtshofes, und andere Ex-Richter dieser Zeit heute die lautesten Kritiker der Vorhaben der neuen Regierung sind. In den vergangenen Jahren hat der Oberste Gerichtshof 22 Mal von der Knesset verabschiedete Gesetze für ungültig erklärt. Vielen Israelis geht der Einfluss der Richter auf die Politik und das demokratisch gewählte Parlament inzwischen zu weit. Das Gericht gilt weithin als Bastion der Linken und es operiert auf einmalige Weise. So gut wie jeder kann jederzeit Klage gegen jedes Gesetz einreichen. Es fühlt sich für alle Felder der Gesetzgebung zuständig und es rekrutiert sich fast schrankenlos selbst. Diese Unzufriedenheit war auch ein Grund für den Wahlsieg der Rechtskoalition im November. Der Grund für den Unmut wird durch folgenden Fall beispielhaft illustriert. 2015 verbot der Oberste Gerichtshof eine Lücke im Sicherheitszaun zu den Palästinensergebieten in der Nähe von Beit Jala zu schließen. Durch eben diese Lücke kam 2019 ein Araber illegal nach Israel und tötete in Jerusalem ein 19-jähriges Mädchen, weil sie Jüdin war. Es geht also bei der Diskussion um die israelische Justiz nicht um Diktaturfantasien oder den Untergang der Demokratie. Es geht um die Herstellung der politischen Balance im Land, die eine Mehrheit als gestört sieht. Die geplante Reform der neuen Regierung Netanyahu zielt darauf, Parlamentssouveränität wiederherzustellen. Sie zielt darauf, das Agieren politischer Richter, die in den Augen vieler Israelis zu einer Art Aristokratie in Roben geworden sind, zu beschränken. Man kann das gutieren oder auch nicht. Man sollte aber in jedem Fall anerkennen, dass es nicht um eine von finsteren Mächten angestrebte Apokalypse der Demokratie geht, sondern dass es sich um ein strukturelles Problem handelt, für das eine Gesellschaft um eine Lösung ringt. Dass all dies in der europäischen und auch der amerikanischen Öffentlichkeit wenig diskutiert, ja kaum benannt wird, hängt maßgeblich mit Überzeugungen und ja, auch der Faulheit der internationalen Presse in Israel zusammen. Es macht Mühe, das alles zu erklären, weil es europäischen und amerikanischen politischen Erfahrungen nicht entspricht. Eine einfache Geschichte von Schwarz und Weiß ist am Strand von Tel Aviv schnell zusammengebastelt. Stereotype sollen das Kraut solcher Geschichten dann fett machen. Kaum ein Text kommt zum Beispiel in Deutschland ohne den Verweis aus, Netanjahus Koalitionspartner, die Partei Otzma Yehudit, sei rechtsextrem. Rechtsextrem bedeutet für ein deutsches Publikum nun immer auch nationalsozialistisch. Das muss jedem klar sein, der diesen Begriff auf israelische Verhältnisse anwendet. Daher hilft auch der Verweis auf den englischen Begriff Far Right nichts, der sehr viel neutraler und beschreibender ist. Man wirft mit einem derartigen Gebrauch von rechtsextrem der israelischen Regierung also nichts weniger vor, als mindestens zum Teil in der Tradition des Nationalsozialismus zu stehen. Absurder und ahistorischer geht es kaum. Aber was heißt rechts im israelischen Kontext denn überhaupt? Das wird fast nie erklärt, weil es nämlich kompliziert ist. Die Trennlinien der israelischen Gesellschaft sind vielfältig und unübersichtlich. Religiös, ethnisch, ökonomisch. Da überschneidet sich vieles und passt so gar nicht in das europäische Schema. Es gibt marktwirtschaftlich denkende Religiöse und kollektivistische Säkulare, strikt observante Staatsgegner und religionsfeindliche Nationalisten. Islamistische Araber stimmen in der Knesset mit radikalen Säkularen und religiöse Antizionisten gegen religiöse Zionisten. Man kann es nicht anders sagen. In Europa und Amerika ist es eine echte Herausforderung, sich angesichts dieser Verhältnisse ein einigermaßen klares Bild über Israel aus den Medien zu machen. Das gilt auch für den Konflikt um die umstrittenen Gebiete. Und um den und um die Frage, warum die Zwei-Staaten-Lösung tot ist, geht es im zweiten Teil dieser Analyse. Mein Name ist Alexander Will.
Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.